Zu diesem Strukturmuster zählt, dass diese Triade in einer Weise untereinander kommuniziert, für die bestimmend ist, dass es einen nicht anwesenden Dritten gibt. Das ist eine Art minimale Voraussetzung für das Strukturmuster Klatsch. Nun können wir diese kommunikativen Figuren daraufhin befragen, in welchen Kontexten treten die typischerweise auf. Gibt es Kontexte, soziale Beziehungen, die klatschaffin sind oder klatschdistant sind? Antwort auf den Klatsch, das machen wir gleich für die Intrige eben auch. Freundschaftsbeziehungen sind typischerweise Beziehungen, die außerordentlich klatschaffin sind. Das heißt, in Freundschaften untereinander entsteht eine hohe Wahrscheinlichkeit der Klatschkommunikation. Für Freundschaften ist grundlegend, dass sie sich beziehen auf eine hohe Anzahl von Akteuren und mit hoher Wahrscheinlichkeit auf Konstellationen, in denen mindestens einer nicht mit anwesend ist. Sodass wir sagen können, diese Figur der Kommunikation realisiert sich, zeigt sich, veranschaulicht sich in spezifischen kommunikativen Kontexten, wie etwa beim Klatsch die Freundschaft. Anderes Beispiel für die Operationalisierung der Klatschkommunikation ist die Nachbarschaft. In der Nachbarschaft haben wir auch eine Multiplizität von Akteuren, also so eine Siedlung, nicht wahr? Und die Leute kennen sich untereinander. Und von diesen Ausgangsbedingungen her steigt die Wahrscheinlichkeit, dass die Kommunikationsbeziehungen dem Muster des Klatsches angenähert sind. Ohne dass wir sagen müssen, damit handeln die Akteure deviant. Damit verletzen sie Regeln. Sondern zunächst einmal nehmen wir, wie bei der Simmelschen Geselligkeit, nehmen wir wiederum am Beispiel des Klatsches eine Figur der Kommunikation, wenn Sie wollen, eine Figur sozialer Reziprozität, die wir kontextspezifisch präzisieren. Für die Intrige haben wir auch eine Dreierkonstellation, Intrigant, Intrigenopfer und Intrigenvollstrecker. Diese drei Akteure stehen in einer Wechselwirkung zueinander, für die bestimmend ist, dass der Intrigant nicht derjenige Akteur ist, der gegenüber dem Intrigenopfer eine Sanktion oder eine Disqualifikation vollzieht, sondern der Intrigant delegiert die Sanktionsabsicht an den Intrigenvollstrecker. Aus diesen Konstellationen heraus können wir schon sehen, dass die Intrige eine Form der Streitvermeidung darstellt. Denn für sie ist konstitutiv, dass die direkte antagonistische Streitkommunikation vermieden wird. Man sucht sich in der Intrige gleichsam einen Exekutant von Sanktionsinteressen oder schärfer Disqualifikationsinteressen. Mit dem entscheidenden Erfolg, dass der Intrigant für denjenigen, der Intrigenopfer ist, als Initiator der Disqualifikation gar nicht erkennbar wird. So, das ist in sich eine sehr komplexe kommunikative Figur. Und diese kommunikative Figur setzen wir jetzt wiederum in historische Kontexte ein oder in soziale Kontextbedingungen und fragen, welche sozialen Kontexte sind intrigenaffin? In welchen Kontexten steigt die Wahrscheinlichkeit der Artikulation intriganter sozialer Beziehungen? Nun, ein Beispiel, das in dieser schönen Studie von Richard Utz erwähnt wird, ist der Sultan, der sogenannte Sultanismus, also eine monarchische Konstellation, ein Hof, für die bestimmend ist, dass die Nachfolge über die erbliche Position der Kinder am Hof diktiert wird. Aber es ein Problem insofern gibt, als die Frage, welches der am Hof geborenen, vom Herrscher gezeugten Kinder denn nun die tatsächliche Chance für die Nachfolge haben, dafür gibt es kein Verfahren. Es gibt nur die Definition, die Position am Hof des Sultans ist erblich. Das heißt, sie ist eingeschränkt, nicht auf nachgewiesene Kompetenz und Leistungen, sondern sie ist eingeschränkt auf die unmittelbare Verwandtschaft, die für die Übernahme der Position des Sultans vorausgesetzt wird. Diese Übernahme ist aber bezogen auf die vielen Kinder, die geboren werden, undefiniert. Es gibt also einen Verfahrensmangel bezüglich der an sich festgelegten, erbcharismatisch definierten Nachfolge am Hof. Über diese Rahmenbedingung oder über diese Kontextbedingung steigt die Intrigenwahrscheinlichkeit im Sultanismus, in der Herrschaftsform des Sultanismus. Andere Kontextbedingungen, die zweite, die ausgeführt wird und die gleichermaßen historisch interessant ist, ist der okzidentale Königshof. Ein Hof mit einer intern ständisch geschlossenen Hofgesellschaft, die sich untereinander im Hinblick auf ihre Adelsprivilegien unterscheidet. Es gibt den Großadel, den Kleinadel an einem Königshof, etwa Ludwig oder andere Höfe, können Sie sich denken. Und die um den Hof versammelten Akteure konkurrieren um die Gunst des Königs. Diese Konkurrenz um die Gunst des Königs, also um die Nähe zum Herrscher, um die Nähe zu vom Herrscher verteilten Privilegien, begründet die Anwesenheit der Akteure am Hof und ist aber verbunden mit dem Merkmal, dass die jeweilige Gunstposition nicht durch Leistung ermittelt wird. Sodass am Hof, in der ständisch geschlossenen Gesellschaft des Hofes, es von daher ebenfalls eine hohe Wahrscheinlichkeit der Konkurrenz um die Privilegien und die Zuneigung des Königs gibt, die zum Ausdruck kommt, kommunikativ durch das Initiieren von Intrigen. Jetzt gibt es eine interessante Kehrseite dieses so enorm anstrengenden Kommunikationsraumes europäischer Hof. Und das ist enorm anstrengend für die Akteure, weil sie keine Kriterien haben, nach denen sie kalkulieren können, ob sie in die Gunst des Königs eintreten oder nicht. Die Kehrseite davon ist, dass gerade der Königshof eine extreme Sensibilität auf Kommunikation entwickelt. Also die Akteure an einem französischen Hof werden paradoxerweise sensibel für die Unterschiede in der Kommunikation, für die Unterschiede im Auftritt, in der Gestik, in der Mimik, in all dem, was die Akteure am Hof in ihrer Kommunikation präsent unter Beweis stellen. Sodass der Hof auf der einen Seite anstrengend ist für die Akteure durch den Zwang, sich über Intrigen Gunstpositionen zu verschaffen. Andererseits, Kehrseite davon ist, dass der Hof eine ja geradezu mit der Soziologie vergleichbare Sensibilität entwickelt für Manieren, für Benehmen, für die Regeln des Handelns. Das können Sie gerne verknüpfen mit dem, was wir ganz am Anfang schon bei unserem hochgeschätzten Georg Simmel und seinen Ausführungen über die Geselligkeit kennengelernt haben. Wo wir ja gesehen haben, dass die Geselligkeit nicht zufällig, auch in der Simmelschen Perspektive, aus der Hofgeselligkeit abgeleitet wird, beziehungsweise die Qualität geselliger Kommunikation für Simmel nicht zufällig zur Blüte gelangt, nicht nur im Salon, das ist der eine operative Ort, der bürgerliche Salon, sondern der andere operative Ort ist, wie gesagt, die Hofgeselligkeit. Und wir lernen jetzt aus dieser über die Intrigensoziologie entwickelten Perspektive nochmal eine neue Begründung kennen dafür, dass die Soziologie in einem hohen Maße der Kommunikation geselliger, ständisch geschlossener Milieus sehr viel für ihre Theorieentwicklung verdankt. Ständisch geschlossen, Gunstkonkurrenz als Voraussetzung für das Ingangsetzen von Intrigen, aber mit der Kehrseite verbunden, dass darüber den Akteuren nichts anderes übrig bleibt, so könnte man das auch vereinfacht formulieren, nichts anderes übrig bleibt, als sich zu spezialisieren auf Kommunikation und Kommunikationsbeobachtung. Und wenn Sie sich mal überlegen, was eigentlich am Hof so geschieht, dann ist die Antwort nicht nur Konzerte, sondern Spiel, Auftritt, Diners, Treffen aller Art, Spiele. Mit anderen Worten, Geselligkeiten, die für die Akteure immer mit der Einladung verbunden sind, sich wechselseitig zu beobachten im Hinblick auf unser altes Thema, auf die Angemessenheit des sozialen Auftritts. Dritte Kontextbedingung für das Ingangsetzen von Intrigen. Auch das hat wiederum mit einer spezifischen Einschränkung in diesem Kontext zu tun, sind Bürokratien, in denen wir eigentlich formal definierte Handlungsabläufe ja vor uns haben. Und alle Bürokratien, soziologisch betrachtet, sind ausgestattet mit einer ganzen Kultur informeller sozialer Beziehungen, mit einer Kultur der nicht rational strukturierten Kommunikation. Und über diese Kulturen ist es auch in Bürokratien möglich, Intrigen zu initiieren, jedenfalls dann, wenn es in Bürokratien um knappe Positionen geht, um die die Akteure untereinander in einen Streit geraten. Man könnte also sagen, Bürokratien haben ihre definierten, formalisierten Verfahren, Berufungsverfahren an Universitäten oder was auch immer. Und diese Verfahren sind strukturell jetzt aus unserer Sicht über die Intrigen soziologische Argumentation, sind strukturell unterlegt von permanenten Bemühungen oder Versuchen, sie mit Intrigen oder intrigenlogischen Initiativen zu durchsetzen. So muss man sich eigentlich jede Bürokratie vorstellen. Und es zeigt, wenn man das so sieht, eigentlich sehr schön, wie hilfreich die Verknüpfung eben von Kommunikationssoziologie oder Mikrosoziologie und der sogenannten Makrosoziologie ist, die sich im engeren Sinne ja mit der Logik von Bürokratien beschäftigt. Alles, haben wir immer wieder gesagt, ist in die Sequentialität von Kommunikation eingebaut. Die Sequentialität der Kommunikation stellen wir uns vor als einen Prozess, in dem die Akteure in Zurechnungskrisen geraten können, Zurechnungskrisen bezüglich dessen, was kommuniziert wurde. Das einfachste Szenario für eine Zurechnungskrise, haben wir ganz am Anfang angesprochen, ist das Missverständnis. Das Missverständnis ist kommunikationslogisch, also in die Sequentialität von Kommunikation übersetzt. Das Missverständnis ist eine Zurechnungskrise bezüglich der in der Kommunikation mit kommunizierten Bedeutungen oder Lesarten. Und das Missverständnis, wenn es als solches benannt und artikuliert wird, sorgt dann über diese Artikulation für den Fortgang der Kommunikation. Ach so, das hast du gemeint, jetzt wird mir klar, was du vorhin gesagt hast. Und die Kommunikation kann unter der Bedingung, dass diese Zurechnungskrise von den Akteuren erkannt und kommentiert wird, kann die Kommunikation fortgesetzt werden. Wir kommen in eine dramatisch andere Situation, wenn die Zurechnungskrise erstens nicht erkannt wird und zweitens als Zurechnungskrise nicht kommuniziert wird. Das ist der Streit mit der Endform der Gewalt. Daran sehen wir schon, im Unterschied zur Alltagsdeutung, wieder mal, dass wir in der Soziologie das, was der Alltagsmensch bereit ist, einer negativen Anthropologie des Menschen zuzurechnen, also der Mensch ist eben immer gewalttätig oder der Mensch ist von Geburt gewalttätig, der Mensch ist ohnehin schlecht, dass wir das, was wir in der Alltagsdeutung, wie gesagt, leicht geneigt sind, einer negativen Anthropologie zuzurechnen, dass wir das rückübersetzen in die Sequentialität der Kommunikation. Mit anderen Worten, der Streit und eine Zuspitzung des Streites in Form der Gewalt, also in Form der Inanspruchnahme des Körpers, ist aus der soziologischen Sicht eine Form der Kommunikation. Es ist zunächst mal nichts anderes als Kommunikation und wir müssen uns über ihre Voraussetzungen genauso Gedanken machen wie über ihre Folgen. Und eine der entscheidenden Folgen für die Überführung einer Zurechnungskrise in Gewaltkommunikation, eine der Folgen liegt darin, dass die Akteure aus einer solchen Zuspitzung enorme Schwierigkeiten haben, wieder herauszukommen. Die Gewaltkommunikation ist eine Kommunikation mit einem Folgeproblem der Gestalt, dass die Akteure eine Situationswahrnehmung erzeugen, für die grundlegend ist, dass sie Alternativen nicht mehr erkennen. Gewaltkommunikation ist eine extrem eingeschränkte Kommunikation auf antagonistisch sich gegenüberstehende Lesarten der Zurechnung. Gewaltkommunikation entsteht in der Regel über eine im Kern bearbeitbare Zurechnungskrise. Die Gewaltkommunikation kommt weder in der individuellen Gewalt noch in der kollektiven Gewalt, also Kriegen, kommt sie über die Akteure. Das wäre eine ganz mythische Vorstellung, die natürlich komfortabel ist, deswegen, weil diese Vorstellung die Akteure entlastet. Aber es ist eine mythische Vorstellung, davon auszugehen, dass die Gewalt gleichsam über die Akteure hereinbricht. Wir pflegen demgegenüber eine Argumentation, für die entscheidend ist, dass die Gewalt aus einer Kommunikationskrise heraus entsteht. Eine Kommunikationskrise, die sich dadurch auszeichnet, dass die Akteure Alternativen blind geworden sind. Die Akteure sind blind geworden gegenüber der Artikulation von alternativen Lesarten dessen, was sie gerade tun. Sie sind eingeschränkt auf in der Regel sich dann antagonistisch zuspitzende Situationsdeutungen. Und über diese Einschränkung der Situationsdeutung entsteht dann der Zugriff auf den Körper, mit dem man versucht, den anderen, den Gegenüber, von der Plausibilität der eigenen Lesart zu überzeugen. Der Körper ist also in solchen Gewaltauseinandersetzungen eine Art Ratifikation, eine Bekräftigung dieser schon in sich vereinseitigten Lesart dessen, was geschehen ist, oder Lesart der Kommunikation, in der man sich befindet. Warum ist das so schwierig, aus einer gewaltbetonten Kommunikation wieder rauszutreten? Da erinnern wir uns jetzt an die Argumentation, die wir bezüglich der Liebe und der für sie grundlegenden Kommunikationsmerkmale hier ausgeführt haben, wo wir gesagt haben, die Dynamik der Liebesbeziehung hat in einem hohen Maße etwas zu tun mit dem Total Involvement des Aktors, also mit der ganzen Person, die in diesem Kommunikationsraum angesprochen wird und Medium der Kommunikation ist. Wenn wir jetzt von diesem Argument in die Gewaltkommunikation eintreten, dann sehen wir sofort, dass der Austritt aus der Gewaltkommunikation so schwierig ist, weil die Akteure in der Gewaltkommunikation als ganze Personen schon involviert sind. Sodass der Verzicht auf die Kontinuität des Streites für die Akteure bedeuten würde, eine Selbstpreisgabe. Die Personen, die Akteure entwickeln in der Gewaltkommunikation, wenn sie sich zuspitzt, die Vorstellung, mein Verzicht würde bedeuten eine totale Preisgabe meiner personalen Identität. Von daher sehen wir sofort, wie dramatisch eigentlich Kommunikationen sich darstellen für die Soziologie, wenn sie schon in die körperbezogene Bekräftigung der Argumente übergegangen ist. Dann gibt es so gut wie keinen Ausweg. Und das hat damit zu tun, dass der Ausweg für die Akteure gleichkommt einer Selbstpreisgabe. Anders formuliert könnte man auch sagen, die Gewaltkommunikation hat so eine enorm hohe Tendenz der Selbstkontinuierung, weil das Verzeihen den Akteuren so schwierig geworden ist, weil das Verzeihen für die Akteure bedeuten würde, dass sie den ersten Schritt machen, aus der sich verselbstständigenden Kommunikation heraus. Und dieser erste Schritt wird für die Akteure wahrgenommen als vollkommene Preisgabe. Also geradezu als Niederlage in dem Streit, in dem man sich befindet. Das liegt eigentlich dem Streiten in intimen Beziehungen zugrunde, der ja für die Außenstehenden immer ein großes Rätsel deswegen ist, weil die Außenstehenden von vornherein eine dritte Perspektive, eine alternative Lesart des entstandenen Kommunikationsverlaufs zur Verfügung haben und den artikulieren können. Und für die Außenstehenden ist es ein Rätsel, wieso diese Akteure sich, wie man dann sagt, wegen Kleinigkeiten in eine solche Situation haben begeben können. Nun, unsere Antwort, weil sie in dem Streit sich schon in einer Situation befinden, in der es für sie um Selbstpreisgabe oder Sieg geht. Also im individuellen oder im Beziehungsraum intimer Beziehungen oder Familienstreitigkeiten und natürlich erst recht im kollektiven Raum. Also im Raum von Gewaltanwendung großer sozialer Systeme, Großgesellschaften, Afghanistan, Israel, Palästina oder was auch immer, jeder Krieg, alles das, was es an Kriegen gibt, ist nicht so betrachtet, nicht das Niedersteigen oder Hochkommen einer basalen Disposition des Menschen zur Gewalt, sondern ist das Nichtverfügen der Akteure über alternative Deutungen der Situation. Gewalt entsteht also systematisch bei Situationsdeutungseinschränkung und hat von daher in der Regel eben seine verheerende Wirkung. Die Gewalt erzeugt bei denjenigen, die sich in dieses Medium des Streites begeben, einen Konsistenzzwang gegenüber der einmal eingetretenen Situation oder gegenüber der einmal eingetretenen Initiative. Die Akteure geraten im gewalttätigen Streit, könnte man sagen, in einen Konsistenzzwang. Der Konsistenzzwang, das muss man sich so vorstellen, die einmal begonnene Initiative darf ich nicht aufgeben, denn wenn ich sie aufgebe, dann gebe ich mich preis. Dann verliere ich vollkommen die Kontrolle über die Situation. Also kontinuiere ich die einmal eingewählte Kommunikationsstrategie und das ist die Zuhilfenahme meines eigenen Körpers. Was macht es so schwierig und was gibt es für Auswege aus der zugespitzten Gewaltkommunikation? Der historisch beliebte Austritt ist die Zuhilfenahme des Dritten. Familienberatungen, Supernannies oder was es da alles gibt. Oder die UNO oder die Polizei. Also dritte Parteien, die die zugespitzten und nicht mehr intern verhandelbaren Situationsalternativen aufbrechen und mit konkurrierenden Lesarten zu versehen versuchen. Zweite Möglichkeit, die historisch auch immer beobachtet werden kann, aber nicht besonders hilfreich ist, ist die räumliche Trennung der Konfliktparteien. Also die Konfliktpartner, also diejenigen, die sich in einer Streitkommunikation befinden, ergreifen selbst die Initiative einer räumlichen Trennung, das nennen wir vielleicht Flucht, oder sie werden Gegenstand einer Vertreibung, also einer räumlichen Trennung. Aber diese Form der Lösung des Konfliktes ist mit dem Folgeproblem verbunden, dass die Konstruktion alternativer Lesarten des zustande gekommenen Konfliktes gar nicht erfolgt, sondern in diesen Fällen haben wir es zu tun mit einer nur räumlichen Trennung, ohne dass kommunikativ für eine Alternative gesorgt wird. Der Streit, wie gesagt, ist eine Form der Kommunikation, die riskant ist für die Akteure durch die hohe Wahrscheinlichkeit der Selbstpreisgabe. Dass in Liebesbeziehungen der Streit so leicht auftreten kann, haben wir ja im Kapitel über die Liebesbeziehungen uns klargemacht. Sie sind eben Beziehungen der legitimen und sogar erwarteten Hingabe des Gegenübers. Die Liebesbeziehung ist ja eine Beziehung einer zugelassenen oder legitimen Hingabe der Akteure gegenüber den anderen. Und von daher können wir uns leicht vorstellen, dass in diesem Kontext eben auch so etwas wie eine körperlich aktivierte Bekräftigung des Streits leicht eintreten kann. Zu dem Verlassen des Handlungsraums vor der Konstruktion von Zurechnungsalternativen wäre also ein historisches Beispiel etwa das Frauenhaus zu nennen. Das Frauenhaus ist so ein Beispiel für eine räumliche Entfernung der Konfliktgegner, die eben nicht mehr in der Situation sind, selber so etwas wie Alternativen der Deutung des Streites zu entwickeln. Okay, wir sind in unseren Themen jetzt so ein bisschen gerutscht durch den Zeitdruck, in den wir geraten sind, und ich wollte noch ein paar Sätze formulieren über das, was wir unter Schönheit verstehen und Anmut verstehen. Schönheit, auch da hat der Alltagsmensch die Neigung, sie als nicht bestimmbare Größe, Qualität von Akteuren zu bezeichnen. Schönheit im Alltagsverständnis ist so etwas wie eine Gabe, die die Menschen haben oder nicht haben. Gibt es eine Möglichkeit, Schönheit im Horizont unserer Soziologie menschlicher Kommunikation zu reformulieren? Eine Möglichkeit läge darin, dass wir darüber nachdenken, wie Schönheit im körperlichen Ausdruck eigentlich zustande kommt, was so die minimalen Voraussetzungen für Schönheit sind. Dann könnten wir auf die Kriterien der Symmetrie kommen, in denen sich der Körper oder das Gesicht eines Menschen gegenüber einem anderen Menschen darstellt. Schönheit hat also etwas zu tun mit einer eingelösten Symmetrieerwartung, die wir in Kommunikation gegenüber anderen mit einfließen lassen. Das ist die eine Dimension, die zweifellos eine Rolle spielt. Und die Schönheitsideale, die die Menschheitsgeschichte so gekannt hat, haben eigentlich, abgesehen davon, dass sie ihrerseits sich von Kultur zu Kultur unterscheiden, diese Schönheitsvorstellungen haben bei genauer Betrachtung immer etwas zu tun mit so etwas wie einer Symmetrieerwartung. Mit einer Symmetrieerwartung an die Erscheinung, in der der Aktor gegenüber dem anderen Aktor auftritt. Die zweite Dimension, die für die Schönheit eine Rolle spielt, ist das Verhältnis des Aktors zu seinem eigenen Körper. Das Verhältnis des Aktors zu seinem eigenen Körper ist die, da streiten sich die Geister, möglicherweise entscheidende Dimension für eine soziologische Bestimmung von Schönheit. Der Ausdruck des Verhältnisses des Aktors zu seinem eigenen Körper ist die Anmut. Die Anmut ist eine Weise, mit seinem eigenen Körper reflektierend umzugehen. Die Anmut ist gleichsam ein Bewusstsein der eigenen Körperlichkeit. Ein Bewusstsein, das den Aktor in seinen Kommunikationen begleitet und das dem Aktor in Kommunikationen zur Verfügung steht. Die kontrastierende Figur zur Anmut des Menschen, also zu einem reflexiven Verhältnis zum eigenen Auftritt, zum eigenen körperlichen Auftritt, die kontrastierende Figur zur Schönheit und Anmut ist der Tölpel. Das ist die Figur, die sich dadurch auszeichnet, dass ihr ein Verhältnis zum eigenen Körper im Moment des Auftritts abgegangen ist. Das ist der Tölpel oder jemand, der in Kommunikationen in seinem Auftritt, in der Figur des Stolperns zu beobachten ist. Derjenige, der stolpert, ist jemand, der situativ, kann ja jedem passieren, gar keine Frage, aber was geschieht da eigentlich beim Stolpern? Man verliert situativ die Reflexion auf die eigene Körperlichkeit. Anmut und Schönheit, so betrachtet, haben etwas zu tun oder sind gebunden an die Reflexion auf die eigene Körperlichkeit. Nun lassen sich Anmut und Schönheit wiederum in unterschiedlichen Kontexten beobachten. Ein uns allen vertrauter Kontext, in dem die Anmut zu beobachten ist, ja als eine verberuflichte Qualifikation zu beobachten ist, das ist der Laufsteg und der Beruf des Mannequins. Das Mannequin, also das ja eine Tätigkeit ist, die erworben werden kann, zeichnet sich dadurch aus, gegen alle Polemik, die da leicht einem einfallen könnte, was soll der Quatsch oder sowas, das Mannequin ist soziologisch eine ganz interessante Figur, weil es die Anmut professionalisiert. Germany's Next Best Top Model. Ich habe eine 18-jährige Tochter, die überhaupt keinen Fern sieht, bis auf diese Dingsbums da, also diese Heidi Klum oder ich weiß nicht, wie die heißt. woran man sieht, dass das für ein bestimmtes Alter, eben nicht zufällig der Adoleszenz, die Adoleszenz, dass das für dieses Alter enorm wichtig ist, zu erfahren, wie man körperlich auftritt. Nicht, wie man kommunikativ auftritt. Das hat man schon im Laufe von vielen Erfahrungen erworben, diese Qualifikation. Aber wie der eigene Körper, der gereift ist, der sich entwickelt hat, der sich von dem Körper des Kindes total zu unterscheiden beginnt, wie der eigentlich in Kommunikation zu übersetzen ist, das ist das große Rätsel für dieses Alter. Sodass eine große Neigung besteht in diesem Alter, sich die professionalisierte Form der Anmut anzuschauen. Das Mannequin ist also, wie gesagt, die verberuflichte Form einer Anmut, die wir jetzt interpretiert haben, als ein reflexives Verhältnis zur eigenen körperlichen Grenze. Wenn wir den Körper, was wir ja mehrfach getan haben, betrachten als das, was die Kommunikation des Menschen systematisch begrenzt. Und Menschen unterscheiden sich daraufhin, in welchem Ausmaß sie die Begrenztheit ihrer eigenen Kommunikationschancen durch den eigenen Körper reflektieren oder nicht reflektieren. So haben wir dann also einen steifen Auftritt, wir haben einen eleganten Auftritt, wir haben einen tölpelhaften Auftritt. Wir haben unterschiedliche Formen der Präsenz, in der sich Akteure in einem Kommunikationsraum darstellen. Von hier aus können wir einen kurzen Blick auf das Piercing werfen. Das Piercing, bezogen jetzt auf diese Argumentation über Schönheit und Anmut, versucht jetzt was? Das Piercing ist eine Operation, also eine Aktivität, die man unternimmt, um den körperlichen Auftritt mit Indikatoren ewiger Bedeutung oder ewiger Dauer zu versehen. Und das macht das Metall als ein Material, das immer schon den Menschen in der Situation, in der sie auftreten gegenüber anderen, eine Art Ewigkeitswert zugesprochen hat. Eines der schönsten Kapitel, fast hätte ich gesagt Essays, von Georg Simmel ist dieser traumhaft schöne Essay über den Schmuck. Und der Schmuck ist in allen Kulturen für die Menschen so attraktiv, weil mit dem Schmuck die Menschen ihre kommunikativ gespürte Vergänglichkeit zurückzunehmen verspricht und in eine ewige Präsenz zu übersetzen ermöglicht. Das ist die Attraktion, die vom Schmuck ausgeht. Der Schmuck verspricht den Menschen ewigen Glanz, eine ewige Präsenz in Kommunikation. So müssten wir es in die Logik unserer Vorlesung übersetzen. Der Schmuck verspricht gegenüber der Situationsabhängigkeit meines Glanzes, der Situationsabhängigkeit meiner Zustimmung durch andere und insofern Vergänglichkeit meiner kommunikativen Präsenz, verspricht der Schmuck ewige Anwesenheit. Und nun wird Ihnen sofort klar, warum in der Geschichte der Menschheit knappes Metall und Ewigkeit suggerierendes Material, Steine, die privilegierten Medien des Selbstschmucks geworden sind. Steine und knappes Metall, Edelmetall, Gold, Silber, Platin sind die bevorzugten Gegenstände, mit denen die Menschen sich schmücken. Und das hat die Logik zum Hintergrund, dass man mit diesem Schmuck dem anderen kommunizieren möchte, über die Situation hinaus, in der wir uns begegnen, bleibe ich dir gegenüber ewig präsent. Man nimmt sich gleichsam mit dem Schmuck eine Garantie der Ewigkeit mit in die Kommunikation. Jetzt dürfen Sie nur nicht sich das so vorstellen, als würden die Leute, also wir, in so ein Schmuckgeschäft gehen und sagen, ich möchte jetzt in Zukunft hier ewig in Erinnerung bleiben. Zeigen Sie mir, was Sie da so im Laden haben. Das ist eine wirksame, handlungswirksame Vorstellung, eine Idee, die im Einzelkauf von Schmuck überhaupt nicht operativ sein muss, also im Bewusstsein der Akteure. Wir haben ganz am Anfang unserer Vorlesung über bewusste und unbewusste Repräsentanzen der Regeln des Tuns gesprochen. Das muss den Akteuren überhaupt nicht bewusst sein. Von dieser Form des Schmucks ist das Piercing eine Ausdrucksgestalt. Und das Piercing ist deswegen so interessant, jetzt gemessen am Schmuck, weil die Akteure, die sich dessen bedienen, im Piercing noch einen Schritt weiter gehen möchten. Nämlich nicht der abnehmbare Schmuck, der sozusagen für den Raum der Kommunikation reserviert ist, sondern mit dem Piercing möchte man im Prinzip seinen eigenen Körper, also die eigene Natur, selbst als Natur in einen anderen Zustand versetzen. Noch deutlicher wird das am Tattoo, also an allen Formen, in denen die Menschen ihren eigenen Körper modifizieren in der hautlichen Gestalt, in der er ihnen gegenübertritt. Und Sie sehen, wir betrachten das vollkommen wertneutral. Es irritiert uns gar nicht, wenn wir sehen, das ist modisch geworden. Es irritiert uns nicht, dass das viele Leute machen. Es irritiert uns nicht, dass das Jugendliche machen. Das spielt alles gar keine Rolle. Die Idee, die dahinter steht, ist eine Form der Akzentuierung körperlicher Präsenz in Kommunikationsbeziehung. Und natürlich wird die Sache plausibel, wenn wir daran denken, dass Akteure sich systematisch in den Beziehungen, die sie unternehmen mit anderen Akteuren, versuchen, präsent und erinnerbar zu halten. Davon gehen wir systematisch aus, dass die Menschen alles versuchen, immer wieder neu versuchen, sich in Kommunikationsbeziehungen gleichsam erinnerbar zu halten. Dadurch schmücken sie sich oder deswegen schmücken sie sich. Deswegen versehen sie ihre körperliche Gestalt mit einer Bekräftigung, die immer etwas zu tun hat mit der Erhöhung des Glanzes, mit dem Ziel, die Präsenz gleichsam zu verewigen. Von daher betrachtet, können wir uns auch gut erklären, warum die Schönheit des Menschen in der Gestalt, in der wir sie jetzt rekonstruiert haben, nicht zufällig diejenige Ressource ist, über die nun in der Tat dauerhafte Beziehung und auf ewig gestellte Beziehung, wie wir sie definiert haben im Liebeskapitel, über Schönheit nicht zufällig solche Beziehungen begonnen und strukturiert werden. Und jetzt fügen wir hinzu, wir sehen jetzt, dass es nicht irgendeine tatsächliche Schönheit sein muss, die in der Tat schwer bis auf diese Kriterien der Symmetrie schwer bestimmbar ist. Aber als eine für die Akteure wichtige Wertdimension, also das reflexive Verhältnis zum eigenen körperlichen Auftritt, das, so können wir annehmen, spielt zumindest in der modernen Gesellschaft, in denen wir nicht mehr arrangierte Liebesbeziehungen und Partnerbeziehungen vor uns haben, spielt in modernen Gesellschaften eine enorm wichtige Rolle. Tattoo und Piercing sind also wunderbare Beispiele für diese Versuche. Und jetzt können Sie noch einen Kontext mit hinzunehmen. Das ist die Schönheitschirurgie. In der Schönheitschirurgie wird nun das Gebot, sich in der Kommunikation durch reflexive Einstellung gegenüber dem eigenen Körper als schön darzustellen, wird in der Schönheitschirurgie unterlaufen. Die Schönheitschirurgie möchte oder bietet den Menschen an, die Kommunikationsanstrengung, schön zu sein, zu substituieren durch eine Manipulation am Aussehen des Körpers. Schönheitschirurgie ist insofern eine Verführung zur Substitution eines Kommunikationsgebotes, schön zu sein. Und wir haben jetzt die Schönheit, wie gesagt, als eine Qualität der Kommunikation bestimmt, sie also entmystifiziert und aus der Alltagswahrnehmung herausgezogen, die da meint, manche sind schön, manche sind nicht schön. Aus der Soziologie stellt sich, wie gesagt, die Sache anders dar. In der Soziologie stellt sie sich anders dar. Und man sieht, Schönheit ist eine Art und Weise, in Kommunikationsbeziehungen aufzutreten und sich des eigenen Körpers bewusst zu sein. Bis nächste Woche. Vielen Dank.